Herzlich willkommen zum Apfelklatsch, der Podcast für Geeks mit dem Hang zum angebissenen Apfel. Viel Spaß!
Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen.
Genau, einen wunderschönen guten Abend.
Es kann nur noch besser werden.
Ja, es kann tatsächlich nur noch besser werden, ja.
Das sagte sich auch Apple.
Oh, du willst auf die Keynote hinaus?
Es hat sich jetzt für mich erschlossen, warum es keinen Livestream gab. Es hätte sich nicht gelohnt.
Es wäre wahrscheinlich schwierig geworden vom Austragungsort auch her, ja. Organisatorisch, ja, wobei sie haben da ja auch wieder einiges aufgeboten. Sie haben es anscheinend ganz interessant gemacht. Nayet haben sie ja auch die Besucher in den Klassen quasi eingeteilt, haben die Demos irgendwie mit dem Läuten der Schulglocke da irgendwie dann gestartet und so. Also war anscheinend schon sehr nett,
ja. Ja, obwohl technisch gesehen hätten sie ja ihren Satellitenübertragungswagen dahin fahren können und hätten das eigentlich auch machen können. Also wenn es Apple nicht kann, wer kann es dann? Ne?
Ja, wer mietet sich oder wer guckt, dass er eine ganze Schule mal für so eine Veranstaltung sich dann quasi greift?
Ja, aber ich glaube, die Gastgeber waren auch sehr, sie waren auch sehr stolz darauf, dass Apple dort aufgeschlagen ist.
Also. Ja. Die Frage, also ich habe jetzt die Keynote leider nicht live sehen können. Ich muss das nochmal nachholen. Von daher kann ich jetzt nicht viel sagen. Aber was ich gelesen habe, ist ja auch hier der ganze Aufwand, den sie betrieben haben. Also nicht nur, was jetzt die Technik so betrifft, sondern auch, die müssen ja die Schulküche oder Kantine leergeräumt und neu bestuhlt und betischt haben. Es wurde vermutet, beziehungsweise die Hands-on-Area, die sie gemacht haben, da haben sie ja komplett alles Apple dann nochmal neu ausgestattet. Was mich interessieren würde in dem Zusammenhang, bleibt das nachher in der Schule auch stehen? Oder nehmen sie das wieder mit?
Ja. Ich glaube, die nehmen das wieder mit.
Weil jemand hatte auch gesagt, hier, es wäre doch schön von Apple, wenn sie die ganze Technik, die sie jetzt installiert hatten, mit den Leinwänden, mit den Projektoren, mit der Audiotechnik, wenn sie das der Schule dann einfach überlassen würden, also quasi spenden. Wobei da die Frage wieder wäre, ich gehe mal höchstwahrscheinlich davon aus, dass sie das alles gemietet haben. Ja. Das wird ja kein Apple-eigenes Equipment sein, sondern angemietet für diese Veranstaltung. Und von daher hat sich das dann eh erledigt. Ja.
Ich gehe auch mal davon aus, dass das angemietet ist. Schon allein aus logistischen Gründen, das alles rüber zu fliegen vom Apple-Headquarter. Da haben sich das wahrscheinlich lokal angemietet, haben da irgendeinen Veranstaltungstechniker aufschlagen lassen, der gute Referenzen hat und der hat das Ganze dann dahin gezimmert. Vermute ich jetzt mal. Also das ist ja nun auch kein Rocket Science, was ja, da gelaufen ist.
Mit dem Apple eh in der Vergangenheit wahrscheinlich schon zusammengearbeitet hat und dann,
ja. Davon ist auszugehen. Ja, davon ist auszugehen. Ne? Aber allgemein war die Veranstaltung ja, sagen wir mal, die war ja nicht schlecht, oder besser gesagt, was sie vorgestellt haben, war ja zu erwarten, aber die ganzen Gerüchte, die noch außerhalb vom iPad umhergeflogen sind, die wurden ja nicht bestätigt. Es gab ja tatsächlich prinzipiell, oder nicht nur prinzipiell, hardware-technisch gab es nur das neue iPad. Und dann gab es noch ein Third-Party-Produkt, dazu nachher noch ein bisschen mehr. Und neue Software-Möglichkeiten. Also das Office-Paket wurde überarbeitet, wenn man das Office-Paket nennen darf in dem Sinne.
Ja, iWork.
iWork, genau, ja. iWork, ja. Und iWork bekommt jetzt halt eine Pencil-Unterstützung, dass somit dann dementsprechend auch die Lehrer direkt mit dem Pencil beispielsweise darauf Korrektur vornehmen können, Anmerkungen machen können, etc. Also besseren Pencil-Support und auch bessere Interaktion mit Schüler, Lehrer bezüglich Software-Kompatibilität zwischen den Schülern und zwischen den Lehrern sozusagen. Wo wir gerade bei Software sind, wäre es vielleicht auch sinnvoll, das andere Software-Thema noch damit anzuschließen. Ferner wurde dann zum Schluss noch eine Classroom-App vorgestellt, wo der Lehrer auch die Möglichkeit hat, Handouts auszugeben, also digital auszugeben auf den jeweiligen Devices für die Schüler eine Zusammenstellung zu erstellen. Und iClip wurde überarbeitet, softwaretechnisch bisschen nach vorne gemacht, bisschen aufpoliert, ein paar mehr Möglichkeiten reingebracht. Ja, das
Konnten für iPads?
Konnten für iPads, also shared iPads, das war wohl so das Interessanteste, was softwaretechnisch, also was ich so softwaretechnisch rausgezogen habe bis jetzt.
Was natürlich für den Edu-Bereich sehr interessant ist, gerade bei Schulen, die entweder nicht wollen oder die sich ein iPad pro Schüler halt nicht leisten können. Oder wo das iPad wirklich für die Stunde zur Verfügung gestellt wird. Weil sie hatten, glaube ich, auch die Demo gezeigt von dieser Froschsezier-App, was ja für den Biologieunterricht ganz interessant ist. Wenn du sowas halt hast und da noch Aufgaben zur Verfügung stellst, die halt dann wirklich schülerspezifisch sind, das iPad im Klassenraum bleibt und man sich da zu Beginn der Stunde dann gerade einloggt als Schüler, ist das schon sehr interessant,
ja. Ja, also dass man quasi die Apple-IDs wechseln kann und dann sozusagen seine persönlichen Einstellungen dann auf den gemeinsamen iPad dann hat und dementsprechend, ja, Multi-User-Account ist das Stichwort in dem Fall, denke ich mal. Es soll allerdings auch bis zu einer Minute dauern, bis dann so das komplette zur Verfügung steht oder das komplette die Software zur Verfügung steht.
Das ist eigentlich, denke ich mal, immer noch schnell genug, ja, solange es nicht länger dauert. Was auch ganz interessant war, ist, dass es in Zukunft für diese Schüler-Accounts bis zu 200 GB iCloud-Speicher geben wird.
Ja,
das ist ja auch nochmal eine ganz schöne Ansage. Ich glaube, vorher waren es 5 oder 50?
Ich glaube 5. Nee, 5. Genauso wie für alle anderen gab es da auch nur 5.
Genau. Das ist auf jeden Fall auch wieder eine ganz gute Lösung. Inwieweit das natürlich reicht, obwohl kommen wir vielleicht erstmal dann überhaupt zum iPad.
Naja, was heißt, es ist ja pro Schüler 200 GB, so wie ich das mit verstanden habe und nicht jetzt pro Schüler. Bild. Ja, und von daher ist es ja schon okay, wenn jeder Schüler seine Daten in seiner iCloud hat.
Ne? Ja, springen wir doch schon mal hin. Nee, was ich gemeint habe, ob das reicht in diesem Paket mit der Classroom-App, mit den Shared iPads, mit den 200 GB iCloud, sich halt gegen Google und gegen Microsoft halt so besser zu positionieren, oder sagen wir mal, so aufzustellen, dass sie da entsprechend Marktanteile eventuell halt auch wieder abgreifen können. Das ist halt die Frage, ob das da ausreicht. Nicht ausreicht von der Menge an Speicherplatz für den Schüler, für die Schule und für die Anwendungen, die gemacht werden, sondern ob das in diesem Gesamtpaket iPad Services, ja, Software ausreicht, um, wie gesagt, sich halt gegen Google mit dem Chromebook und jetzt auch gerade, was wurde vorgestellt, ja, das Chrome OS Tablet, ja, in Zusammenarbeit mit Acer, was ja auch ganz klar in diese Richtung positioniert ist, im Edu-Bereich, ob das da halt ausreichen wird, ja.
Ja.
Aber da ist ja auch wieder die Frage nach dem Preis etc. und da wird's halt mit dem iPad zumindest mal wieder ganz interessant,
ja. Ja. Ja, prinzipiell muss man sehen, wie sie sich positionieren können gegen den größten Konkurrenten in dieser Kategorie Education. Ja. Ja, gut, dann kommen wir mal zur Hardware, würde ich sagen. Ja, es ist jetzt kein Schenkelklopfer, das Gerät, wo man jetzt sagen muss, boah, das muss ich unbedingt haben.
Ja, es ist kein Pro für den Edu-Bereich, aber der wäre auch preislich nicht oder höchstwahrscheinlich nicht machbar gewesen.
Genau. Also wir haben als Prozessor eine A10 Fusion on board. Wir haben 9,7 Zoll. Das sind wohl so die Grunddaten, die immer noch vom Vorgängermodell übernommen worden sind. Also der Prozessor halt nicht, aber die Zollgröße startet mit 32 GB in der Grundausstattung, weil Wi-Fi Version und da liegt der Preis in den Staaten in der Edu-Version bei $299. In der Nicht-Edu-Version, also das heißt für alle anderen, die keine Schüler oder Studenten sind, liegt das denn bei bei 329 US-Dollar. Plus natürlich den jeweiligen Steuern in dem jeweiligen Staat in Amerika.
Wobei, Wobei die Anforderungen, was ist jetzt Edu, sind ja zumindest mal, was jetzt das iPad betrifft, relativ locker gefasst. Du musst ja entweder Schüler sein, Eltern von Schülern, eben alle in Amerika oder bei uns ja auch, aber nicht in dem Umfang, ist ja Homeschooling sehr verbreitet. Das, wie gesagt, ist ja eine, auch eine anerkannte Voraussetzung für den Edu-Bereich. Also das ist, gerade wenn man irgendwie irgendwas mit Schulen zu tun hat, relativ einfach an ein günstigeres iPad ranzukommen in den Staaten.
Ja, ja, ja. Also hier in Deutschland sieht es ein wenig anders aus. Da muss man schon mehr Klimmzüge machen. Aber in den Staaten ist es wohl relativ einfach. Und die Ersparnis ist jetzt auch nicht so riesig mit $30, ja, dass man jetzt...
ja, na ja. Wobei, was mich gewundert hat, in Euro, also bei uns kostet es ja 3,49 Euro.
Ja.
Zu $3,29 geht eigentlich.
Das ist relativ human.
Wenn man ja mal überlegt mit den Steuern und auch mit den ganzen Abgaben, die du ja hast, auch mit deiner, was ist das? Du musst ja einmal für Speicher und einmal für die Dings musst du doch hier diese Zuschläge da zahlen.
Ja.
Das ist eigentlich schon ganz okay, würde ich mal so sagen wollen. 3,49 Euro. Das ist jetzt auch kein Gerät, was bei mir ein iPad Air 2 ersetzen könnte, ja, was bei mir wunderbar läuft. Aber, was wir ja noch nicht erwähnt haben, es ist Apple Pencil kompatibel.
Ja, und ich glaube, das ist ein Killer-Feature, absolut, klar.
Definitiv für die Schule auf jeden Fall. Ja. Das ist eh eine Funktion, die ich mir gewünscht habe. Da hatten wir ja in den vergangenen Podcasts auch schon drüber gesprochen, wo wir orakelt hatten oder wo man davon ausgehen konnten eigentlich, dass es dann, gerade wenn es im Edu-Bereich halt auch so eine Veranstaltung ist, da ein iPad kommt, dass es dann auch mit Pencil-Support kommen wird. Und ich glaube, der Pencil hat auch einen Edu-Preis. Kann das sein? $89 waren es, glaube ich.
Ja, der wurde aber, glaube ich, allgemein im Preis gesenkt. Ich glaube, in Deutschland ist er zum Beispiel von 109 auf 99 gefallen. Also jedenfalls ja, hat er hier für 99 angeboten.
Ja.
Ja. Immerhin 10 Euro, ja. Hm.
Allerdings, was mir aufgefallen ist, kein Smart Connect mehr.
Ja, aber das ist ja eigentlich auch klar, genau, weil man muss ja noch ein bisschen Differenzierungsmerkmale haben.
Klar, nicht unbedingt, gerade wenn man überlegt, dass man das vielleicht auch mit einer Tastatur so ein bisschen gegen die Chromebooks positionieren will, wäre das eine Idee gewesen. Andererseits, inwieweit hat sich denn bei den Pros der Smart Connector durchgesetzt? Ich muss auch sagen, mir wäre eine Bluetooth-Tastatur mit einem Akku auch irgendwie lieber, ja.
Mit dem Smart Connector bist du halt Geräte gebunden. Du kannst sie halt nicht abnehmen und einfach mal so positionieren, wie du es möchtest. Du musst halt, wie der Name schon sagt, das Gerät konnektiert haben, um die Tastatur betreiben zu können. Und das ist ein bisschen eingeschränkt. Und ja, so viel Zubehör, Smart Connector Zubehör gibt es auch nicht auf dem Markt.
Genau.
Es gibt von Logitech eine Ladestation, die einen Smart Connector hat, so ein Stand, das fällt mir jetzt spontan ein, und diverse Tastaturen, aber dann war's das auch schon.
Gab es nicht auch einen Hersteller, der hier so Ladestationen hat, die, wo du irgendwie 5 oder mehr gleichzeitig sogar laden kannst? Wobei das wäre eigentlich für gerade für Schulen auch eine interessante Sache gewesen.
Ja, gut, da gibt es so. Ich weiß jetzt nicht, ob es die mit Smart Connector gibt. Ich weiß halt nur, dass es so Aufbewahrungsstations gibt mit Lightning Connector, wo die dann alle so in Reihe und Glied aufgestellt sind. Ja, ja,
wobei mit dem Smart Connector, du brauchst das einfach nur reinstellen oder so. Das wäre natürlich schon
ja,
nett gewesen. Ja. Aber ja, was nicht ist.
Ja, also eigentlich bin ich ganz froh, dass ich jetzt nicht zu viel Features noch vom iPad Pro mit reinnehme,
ja,
weil da haben wir es dann ja wieder, die Differenzierungsmerkmale. Naja gut, das Display im iPad Pro ist noch wesentlich besser, die 120 Hertz gibt es ja im iPad Pro, das haben wir da ja auch nicht. Dann ist das größer mit 10,5 Zoll, das Pro hat Quadro-Lautsprecher, das hat nur Stereo-Lautsprecher, das sind alles noch große Unterschiede.
Für die Schule bzw. für den normalen E-Mail-Heimnutzer ist das Ding vollkommen ausreichend.
Absolut. Ich meine, ich habe gestern auch schon stark überlegt, weil ich bin noch mit einem iPad Air der ersten Generation unterwegs und da wäre das sicherlich ein wahnsinniger Speedbump und preislich auch sehr attraktiv.
Ja, ne? Der A10.
Das ist schon ordentlich.
Der wird für ordentlich Leistung dann nochmal sorgen, ne?
Bloß jetzt ist wieder die Frage, man kann ja davon ausgehen, dass im Herbst dann das iPad Pro kommen wird. Da ist man ja dann schon gespannt, was das für neue Features haben wird, wie es aussehen wird, designtechnisch, zollgrößentechnisch. Jetzt wartet man natürlich doch noch. Naja, schauen wir mal.
Ja, warten kannst du eigentlich immer.
Ja, ja. Das kann man sich immer schönreden, das Warten. Ja. In dem Fall.
Ich will nur nicht hoffen, dass mit den neuen iPad Pros dann auch nochmal ein neues iPad kommt.
Du meinst nochmal eine neue Größe, meinst du jetzt?
Entweder eine neue Größe oder halt ein Nachfolger zu dem Gerät. Ja. Also eine ähnliche Situation hatten wir ja schon mal in der iPad-Geschichte, aber ich glaube mal, da hat Apple ganz gut gelernt.
Ne, das glaube ich jetzt nicht, dass da jetzt
noch. Ja.
Viele haben ja auch gemunkelt, nicht von
aus, aber
viele haben ja auch gemunkelt, dass ein iPad Mini kommen wird. Gut, das hat sich ja nicht bewahrheitet. Auch mal gucken.
Das iPad Mini ist nach wie vor unverändert im Verkauf und ist teurer als das da.
Also wer sich das jetzt noch kauft, der muss wirklich einen ganz speziellen Grund dafür haben.
Ja.
Und das kann sich dann wirklich nur um die Displaygröße handeln.
Genau, ja. Wobei das Mini gefällt mir nach wie vor sehr gut, ja.
Ja, aber ist nicht zu empfehlen, das zu kaufen.
Ja, genauso wie momentan Mac Mini kaufen, das kannst du auch keinem empfehlen.
Nein.
Außer er hat einen ganz speziellen Anwendungsfall dafür. Oder er muss den bestehenden ersetzen oder so zum Beispiel. Das könnte ja auch sein, dass man da so gezwungen ist. Ja.
Das kann es alles geben.
Ja.
Ja, und das iPad gibt es nur in zwei Speichervarianten, einmal die 32 GB und einmal die 128 GB. 32 mag wohl auch für die meisten Schüler ausreichen, wenn sie dann sowieso sehr viel aus der Cloud ziehen oder in die Cloud reinspeichern, mag das wahrscheinlich auch ausreichen. Ja.
Es werden wahrscheinlich groß keine Spiele drauf installiert werden. Nicht viel Videos oder Musik, also von daher für die Schule dürfte das ausreichen, ja. Wobei man sich da auch ein bisschen mehr gewünscht hätte. Vor allem hätte ich mir gewünscht, dass der Preis gerade für den Edu-Bereich noch ein bisschen günstiger wäre.
Ja, das ist, ich sag mal, so ein 100er Edu-Rabatt, das wäre sehr fein gewesen. Ja,
ob das jetzt sein müsste, weiß ich jetzt auch nicht, aber so 2,49, also Dollar.
Ja.
Oder aber im Preis halt zusammen mit einem Pencil.
Eher so ein Bundle, Tastatur, Pencil und iPad, da dass man so ein großes Bundle hat.
Genau, was sie ja in Zusammenarbeit mit Logitech vorgestellt haben, ja, den Pencil, den Crayon Pencil plus die Tastatur, die sie vorgestellt haben, das wäre eigentlich auch so ein Bundle gewesen, ja.
Ja, bei dem Logitech Pencil oder bei dem Logitech Stift, sagen wir mal, sieht es ja so aus, dass er für $49 erhältlich sein wird, aber zunächst nur für Bildungseinrichtungen. Mhm. Das haben sie erstmal ein bisschen begrenzt. Die Betonung liegt auf zunächst. Und man hat natürlich auch noch ein paar Feature-Einbußen gegenüber dem den Apple Pencil. Nämlich das Ding ist nicht drucksensitiv und es ist nur kompatibel mit dem aktuellen, also dem vorgestellten iPad.
Mhm.
Weil irgendwelche Frequenzen exklusiv nur damit vorhanden sind. Man geht aber davon aus, dass das nächste iPad Pro dann auch frequenzkompatibel sein wird und dass dann auch dieser
Logitech. Wobei, muss man Logitech das machen? Im Edu-Bereich wird sich das Pro, außer ein Lehrer kauft es für sich selbst, jetzt nicht so verbreitet sein. Und da der Pencil eh nur zumindest mal vorerst, ja, wobei ich gelesen habe, dass er auch wirklich nur für die Schule gedacht ist, nicht in den öffentlichen oder in den Apple Store kommt für einen Verkauf, ist die Frage, ob das überhaupt Sinn macht, das ins Pro noch zu integrieren. Ja,
ja, also man hat, wie ich eben schon sagte, man hat ja gesagt, zunächst nur für den Bildungsbereich. Ich gehe da mal davon aus, dass Logitech den dann irgendwann auch in den normalen Handel reinpumpen wird. Das lässt sich Logitech nicht nehmen, da jetzt noch weitere Umsätze zu generieren. Vermute ich ganz stark. Das wird im ersten Moment exklusiv sein und dann wird das die Masse bekommen.
Ja, wie gesagt, ich sehe es fraglich, ob das als Support für ein Pro kommt. Apple hat den Pencil, ja, das Pro ist eh schon teuer, nicht unbedingt für den Edu-Bereich.
Also ich würde mir auch sowieso diesen Crayon nicht kaufen. Auch nichts gegen Logitech, die machen super tolle Produkte, keine Frage. Ich bin großer Logitech-Fan, aber aufgrund der Nicht-Drucksensibilität. Genau.
Wenn Pencil, dann möchte man auch das haben. Ne?
Genau, da möchte man auch den vollen Feature-Umfang haben. Ja. Weil ich glaube, das ist ja gerade das Interessante, wenn man mal ein bisschen versucht zu zeichnen, in meinem Fall ist es ein Versuchen, dann möchte man auch die Features der verschiedenen Druckstufen abbilden können.
Ja. Und das war es im Prinzip an Hardware.
Es gibt auch jetzt das Ding in Gold, das ist noch neu dazugekommen.
Ja, aber ansonsten, was ja gerüchteweise unterwegs war, dass eventuell noch ein MacBook vorgestellt wird, was preislich halt auch so interessant wäre, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, über diese 97, 98, 99 Preisschiene, dass es für Schüler eventuell interessant wäre, hat man jetzt nichts gesehen. Kann ich ganz gut verstehen, warum. Ja, erstens mal ist der Preissprung ja dann von 2,99 alle für den Edu-Bereich 2,99 zu, sagen wir mal, 8,99 immer noch sehr groß. Ja, und man möchte natürlich das iPad da entsprechend positionieren. Ja, auch was jetzt gerade Schüler betrifft oder Eltern, die iPads für ihre Schüler kaufen, oder für ihre Kinder kaufen, für die Schule, so rum, möchte man ja, wie gesagt, das iPad eigentlich an Mann, Frau und Kind bringen. Und nicht unbedingt dann wahrscheinlich ein MacBook, was dann interessanter ist für die Schulen oder für die Bildung, die danach kommt. Ja, vielleicht, wenn sie dann aufs College gehen.
Ja, und es macht ja auch durchaus Sinn, dass man wirklich dann nur fokussiert dieses eine Produkt auf diesem Education auf dieser Education-Veranstaltung vorstellt. Hätte man jetzt wieder noch mehr Hardware vorgestellt, hätte man es doch schon streamen müssen, sage ich mal. Dann wäre es noch mehr für die breite Masse interessant gewesen.
Ja, gerade also, wenn es halt so ein neues Produkt wird, wie diese gerüchteweise kommende MacBook Air Nachfolge oder neues MacBook Air. Ja, da wäre das schon schön, wenn man es auch entsprechend halt präsentieren kann. Beziehungsweise halt im Stream vielleicht zeigen kann. Die Frage, die sich dann nur stellt, ist, werden wir dann frühestens auf der WWDC da was dazu sehen? Oder wird es eventuell noch länger dauern? Oder wird es noch ein anderes zwischendrin oder dann kurz danach oder so geben? Ja?
Also davor glaube ich jetzt nicht. Also wenn frühestens auf der WWDC. Ja. Also was, ja, gut, bei Apple weiß man nie. Also
ja, nee, aber ich denke auch mal, dass man auf der WWDC was in Bezug auf MacBooks, MacBook Pros und dann auch Mac Pro sehen wird. Ich hätte mir zwar jetzt was gewünscht, dass man was sieht, ja, weil die Gerüchte ja auch eigentlich schon so ganz gut beisammen waren, aber man hat sich halt aufs iPad konzentriert. Ja.
Durchaus für viele wohl enttäuschend, für viele Analysten, die jetzt ja schon ein großes Fass vorweg aufgemacht haben.
Nicht nur die, ja. Es gab auch den einen oder anderen, der ja auch dann pressetechnisch vor Ort war, der gesagt hat, das hätte man auch in 5 Minuten quasi pro Punkt abhandeln können.
Ja, ich meine, sie waren ungefähr mit einer Stunde dabei. Man hätte es auch in 30 Minuten abhandeln können, das stimmt. Aber 5 Minuten, ja.
Aber apropos Presse, was mir da gerade einfällt, das hatte ich im Twitter-Feed, glaube Serenity Caldwell war das, gepostet. Apple hat an quasi was hier, was man aus meiner Jugend oder aus meiner Schulzeit noch kennt, so Schülerzeitungen und halt die Vertreter der Schülerzeitung, beziehungsweise die Schüler, die an der Schülerzeitung arbeiten, mit Presseausweisen ausgestattet für das Event. Was ja eigentlich auch schon mal ein ganz nettes Ding ist, wenn dann halt so ein entsprechender Schüler dann auch mit einem Presseausweis, ja, das ist auch immer ganz schön, und nochmal so ein extra Motivationskick, ja, wenn man da eh schon Interesse dran hat, ja, dass man da quasi in Anführungszeichen gleichgestellt mit der in Anführungszeichen richtigen Presse, ja, mit den Bloggern und auch mit Zeitungen online oder Print dann halt quasi so ungefähr auf ein Level da gehoben und behandelt wird. Ja, es war bestimmt sehr interessant und spannend für den einen oder anderen Schüler, der da vor Ort war. Ja,
ja, auf jeden Fall. Das waren überhaupt relativ viele Promis vor Ort. Also Al Gore war da, ich glaube, der hat irgendwie so ein Jubiläum gehabt, 7 Jahre sein Buch im Apple Bookstore, E-Bookstore, tralala. Da gab es, glaube ich, so ein kleines Jubiläum. So am Rande.
Das war, Jubiläum weiß ich jetzt gar nicht. Der Andy Natko, dem einen oder anderen Hörer bestimmt auch bekannt, hat er auch, ich glaube, auf Instagram einen sehr schönen Gag noch gepostet. Da hatte er ein Bild veröffentlicht, was einfach hier zwei Spinde gezeigt hat. Und er hatte dann so geschrieben, nachdem ihn Tim Cook eigentlich so zur Seite gezogen hat und er davon ausgegangen ist, er hätte halt so eine Möglichkeit für so ein 1:1 Interview mit Tim Cook, hat er ihn dann einfach in den Spind gesteckt. Also Tim Cook ihn.
Umgekehrt wäre auch sehr mutig gewesen.
aber wesentlich einfacher, weil Andy Natko ist ja auch nicht gerade hier so von der Körperform her geeignet, um in den Spind zu stecken. Also er hätte sich Tim Cook schon sehr anstrengen müssen.
Ja. Ja, ja, sehr interessant. Ja.
Also man muss doch schon eine sehr nette Veranstaltung gewesen sein, ja.
Das glaube ich auch. Ja. Ja, viel mehr gab's, also ja, softwaremäßig, da gibt's bestimmt in den nächsten Tagen noch ein paar neue Erkenntnisse, die da auftauchen, wie genau das alles funktioniert. Und ja, das, was mich am meisten interessiert hat, war halt die Shared iPad-Funktion. Das klingt am interessantesten. Die Frage ist natürlich auch, ob diese Funktion dann auch in die breite Masse kommt. Das heißt nicht, dass es nur ein exklusive Education-Feature sein wird.
Ja, ich denke, das wird ein Edu-Feature sein.
Ja, das schade eigentlich, weil das würde ich mir auch wünschen für den Privateinsatz, dass man da mehrere User anlegen kann und das auch außerhalb des Education-Bereichs nutzen kann, das Ganze.
Ja, muss man mal abwarten. Vielleicht kommt es ja mit einer iOS-Version demnächst. In Bezug auf Software noch eins fällt mir gerade ein. Wir hatten ja auch über iBook Author so ein bisschen orakelt. Und da gab es ja jetzt auch die ersten Infos dazu, dass ja eine EPUB, ich glaube 3-Version ist ja da aktuell, eine Möglichkeit geben wird, in Pages Dokumente zu exportieren. Was man da ja so vermutet hatte am Anfang ist, dass iBook Author eingestellt wird, dass Pages das ersetzen soll. Das wurde mittlerweile anscheinend ein bisschen klarer gestellt, dass iBook Author halt nicht eingestellt wird, sondern dass es einfach eine Möglichkeit sein soll, halt einfach in Pages auch EPUBs zu exportieren für iBook, also für iBooks. Ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft noch entwickelt. Und ob man da wirklich zwei Produkte quasi ja mit einem ähnlichen Funktionsumfang, also nicht 1:1, aber mit einem ähnlichen Funktionsumfang halt dann weiter betreiben will. Ja, das muss man mal abwarten, ja. Aber auf jeden Fall wird iBooks Author dann halt nicht eingestellt, ja.
Ja. Oder,
ja, muss man halt mal abwarten, ja. Aber momentan ist halt die Aussage, wir haben halt quasi da ein paar EPUB-Features reingesteckt und ja, Support für iBooks Author gibt's noch. Man hätte sich da ja, oder es gibt ja einige, die sich da ein bisschen mehr Features ja und Updates noch für Author gewünscht hätten oder einen besseren Funktionsumfang für Pages, aber ja, da muss man erstmal gucken, wie sich das noch alles entwickelt. So richtig Gas gegeben mit iBooks Author haben sie ja eigentlich nicht, ja.
Nee, das ist wohl wahr. Naja, ja, eigentlich kurz und knapp ist das, ich denke mal, so im Groben, die Veranstaltung haben wir jetzt abgehandelt, vom heutigen Stand.
Ja, ja, doch, doch, würde ich mal sagen. Ja.
Und ja, da wird sich sicherlich in den nächsten Tagen noch ein paar neue Erkenntnisse auftauchen, speziell, was ich eben schon meinte, softwaretechnisch. Ja, und das was eigentlich für mich am wichtigsten war, das kam ja erst am nächsten Tag raus. Jetzt gibt es ein Space Gray Keyboard, Touchpad und Magic Mouse 2. Und das hat so sang- und klanglos, stand das dann im Apple Store, man konnte halt nur die andere Farbe auswählen und Apple lässt es sich natürlich auch nicht nehmen, dass man da ein bisschen mehr Geld für auf den Tisch legen muss. Weil die normale weiße silberne Tastatur kostet 149 Euro und die Space Gray kostet 169, 20 Dollar, 20 Euro. Hm. Aber die Krone setzt Apple dann drauf bei der Maus. Die kostet normalerweise in Weiß 89 und in Space Gray 119. Das wird dann schon ein bisschen heftiger. Das Touchpad liegt bei 149 in der weißen und auch 169 dann in der Space Gray Version. Da hat Apple ja mit einem Schlag einen kleinen Schwarzmarkt kaputtgeschlagen. Es ist jetzt die fünf, die iMac Pro Besitzer können jetzt nicht mehr ihre Eingabegeräte versilbern.
Das nicht unbedingt. Und wer am Anfang da ja wirklich diese Mondpreise bei eBay zum Beispiel bezahlt hat, der hatte ja schon eine Zeit lang exklusiv halt das Space Gray bei sich zu Hause oder keine Ahnung, im Office stehen, ja. Und hatte da ja quasi zeitlich schon ein bisschen den Vorsprung gehabt. Und ansonsten, ob das jetzt mit dem Aufpreis so sein muss.
Naja, also bei der Tastatur ist es noch okay, mit 20 Euro kann ich noch verstehen, aber bei der Maus ist es ein bisschen heavy. Finde ich jetzt, da haben sie es ein bisschen überspannt, den Bogen. Und es ist eigentlich auch das erste Mal, dass Apple für eine spezielle Farbe mehr nimmt, weil die iPhones gibt es halt in den Farben und die kosten alle das Gleiche, egal welche Farbe man nimmt. Ne?
Ja, warum machen sie es? Weil sie es können.
Ja. Ja, und weil sie gemerkt haben, dass diese Tastaturen sehr begehrt sind. Ja. Ne? Die sind ja auch nicht dusselig. Haben ja auch gesehen, wobei, was da auf eBay abging.
Hm? Wobei die Tastatur könnte mir auch gefallen.
Ja, ich war heute kurz davor zu klicken, aber nein. 170 Euro für eine Tastatur. Ja,
für eine Standard-Bluetooth-Tastatur im Prinzip,
ja. Das ist schon heavy. Das wäre dann auch wirklich nur ein Design-Feature, weil von der Funktion her kann ich auch nicht mehr. Ja. Aber das lässt natürlich auch wieder Hoffnung aufkeimen, dass auch bald der Mac Pro kommt, weil man kann ja davon ausgehen, dass der dann auch in einer sehr dunklen Farbe auftreten wird. Und dazu braucht man natürlich Eingabegeräte, ne?
Ja, weil, wobei, da hätten sie die auch mit dem Mac Pro bringen können.
Ne? Ja, aber das haben die ja noch nie gemacht, zum Mac Pro Tastaturen dazu zu legen. Mac Mini gibt es ja auch keine Tastaturen dazu.
Und, nicht dazulegen, aber halt mit dann vorstellen.
Ja, mit vorstellen können. Ich habe auch nicht gedacht, dass die Vorstellung der neuen Farbe oder dass man die jetzt einzeln kaufen kann, dass das jetzt so schnell passiert. Ich hätte gedacht, das kommt zur WWDC etc.
Ja, Mac Pro halt und dann die Tastatur dazu, ja. Das weil die Leute halt dann ja eben immer am Meckern sind, ja. Die wollen ja alle auch einen Apple-Monitor und eine dunkle Tastatur von Apple dann auch zum Mac Pro. Da die ja nicht mitgeliefert wird, muss ja sowieso separat verkauft werden. Ja, passt.
Ja, das ist wohl wahr. Ja, das war die Tastatur.
Das war die Tastatur, ja.
Und ja, dann mal zu.
Also ich bin ja ganz glücklich mit meiner Clicky-Tastatur, aber die Space Growl, die kommt auf jeden Fall bei mir mal auf die Wunschliste.
Ich warte so lange,
bis am Mann oder der Frau ist und dann könnte die mal in den Einkaufskorb wandern.
Ja, was halt eben doch sexy ist, dass der numerische Block halt dran ist, ne? Das ist halt schon mal ganz okay. Das ist wohl wahr. Dann gab es auch noch eine weitere überraschende Neuigkeit. Foxconn kauft Belkin, Linksys und Vimo. Das sind ja drei Labels, die unter dem Dach von Belkin firmieren oder laufen. Belkin hat Linksys aufgekauft. Vorher war Linksys ja bei Cisco untergekommen und das ging dann an Belkin zurück, Linksys. Und Vimo ist im Endeffekt ja nur ein Branding oder eine Untermarke, die ja Belkin selbst kreiert hat. Mit der ganzen Smart Home Geschichte, daraus ist ja dann Vimo entstanden. Das Ganze geht für 866 Millionen Dollar über den Tisch.
Eigentlich ein Schnäppchen, ja.
Finde ich eigentlich auch sehr wenig.
Wobei Belkin ja jetzt auch nicht so im Geschäft war, um es mal so auszudrücken. Ja, also das ist ja jetzt auch kein Riesenschwergewicht. Linksys, okay. Ich habe mich gefragt, wieso Belkin, ja, eigentlich. Also wieso hat Foxconn Belkin gekauft? Was haben sie noch vor? Ja, wollen sie da irgendwo noch was pushen?
Ja, man muss ja dazu sagen, dass das Belkin ja sehr, sehr Apple-nah ist und da ist ja immer schon so ein bisschen oder nicht gab, sondern immer noch gibt, sehr starke Kooperationen zwischen Apple und Belkin existieren und dass Belkin sich auch erst in den letzten Jahren so etabliert hat. Ich weiß noch in den Anfängen, wo Belkin gerade in Europa neu war oder den europäischen Markt neu betreten hat, da war das eine sagen wir mal, kein A-Brand, da war das mehr so ein C-Brand. Also da war das so eine Marke, die man, ja, sehr argwöhnisch betrachtet hat, auch von den Qualitäten, die da so rausgeworfen worden sind von verschiedenen Produkten. Und dann hat sich Belkin Stück für Stück gemausert, dann kam dann auch das Produzieren von Apple-Zubehör hinzu und die Kooperation halt mit Apple. Früher waren sie halt sehr wenig im Apple-Bereich unterwegs und das haben sie jetzt in den letzten, würde ich sagen, in den letzten 7 bis 5 Jahren massiv ausgebaut, das Ganze. Und sich qualitativ extrem gut gemausert. Ne? Und das kann natürlich auch der Grund sein, warum Foxconn die jetzt übernommen hat, weil ja, Foxconn hat ja nun auch sehr viel mit Apple zu tun.
Ne? Wie wir alle wissen. Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber so ganz hat sich mir das noch nicht erschlossen, warum die Belkin gekauft haben.
Vielleicht, weil es billig war.
irgendeine Strategie müssen sie haben oder eine Idee, was sie damit machen wollen. Das auf jeden Fall, aber wie gesagt, mir hat sich das da noch nicht so ganz erschlossen. Mal gespannt, wie sich das da noch entwickelt, ja. Ob es vielleicht wirklich so, dass das Linksys, der Router-Business eventuell ist, wo sie Interesse dran haben. Die restlichen Belkin-Produkte kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen.
Belkin hat schöne Produkte, also das durchaus.
Das will ich nicht bestreiten, aber inwieweit das halt für Foxconn interessant ist. Das ist halt so die Sache, die ich mich frage, ja. Linksys kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, die haben jetzt ja auch neue Mesh-Systeme rausgebracht.
Ne? Alles, was den Zubehörmarkt von Belkin betrifft, mit den Chargern, Kabeln etc., das ist jetzt, denke ich mal, kein Business, an dem Foxconn groß Interesse hat. Ja.
Ich hoffe nur, sie lassen das erstmal so weiterlaufen, die Geschichte
mit Belkin. Da könnte auch noch mehr kommen. Ja, es ist ja auch die Frage, was kannst du da eventuell halt in-house in Zukunft machen oder wo kann Foxconn halt auch ihre Einkaufsmacht einfach nutzen, um halt in dem bisherigen Zubehörgeschäft, was Belkin halt hat mit den ganzen Kabeln und anderen Accessories, da halt das entweder auf Foxconn-Produkte oder halt über den Einkauf von Foxconn halt entsprechend mit besseren Einkaufskonditionen einfach zu machen. Ja, das müssen wir mal abwarten. Ne? Das ist vielleicht auch, ja, aber ob das dann so interessant ist. Ich denke mal eher so wie der andere Bereich wahrscheinlich oder das, was halt zu Belkin gehört, ist vielleicht nochmal.
Man weiß ja auch nicht, was im Vorfeld sowieso schon von Foxconn für Belkin gefertigt worden ist. Das weiß man ja auch nicht.
Ja, aber gerade so dieser Smart Home Bereich und Home Automation mit Wemo, denke ich mal, dürfte sehr interessant sein für Foxconn, weil das ja so auch ein Markt ist, der die nächsten Jahre kräftig wachsen dürfte, ja, oder wird. Und dann, wie gesagt, das Routergeschäft, ja. Das könnte durchaus, also gerade so dieser ganze Networking-Bereich, das könnte eventuell auch nochmal interessant sein, aber mit dem Zubehörgeschäft, ne, ich weiß es nicht, ja.
Ja, das, obwohl das ist sehr komplex, was Belkin an Zubehörprodukten draußen hat. Das ist also nicht so klein, das Portfolio, muss man ganz ehrlich sagen. Zum Ende der Sendung kommen wir auch nochmal zu einem
Belkin-Produkt. Vor allem ist es halt auch eine bekannte Marke. Ja. Vielleicht hat auch Foxconn irgendwas in der Pipeline an Produkten, die sie vielleicht gerne unter einem eigenen Brand vermarkten würden und da ist, denke ich mal, Belkin als Markenname besser geeignet als Foxconn.
es ist auf jeden Fall in der Apple-Szene etabliert. Ich meine, wenn Apple Produkte auf Veranstaltungen pusht und ihr sagt, hier der Charger, der QI-Charger von Belkin und von Mofi, die pushen ja nicht eine Pommesbude, sage ich jetzt mal so ganz salopp ausgedrückt. Die gehen ja nun nicht mit jedem ins Bett, ne? Apple. Von daher schauen wir mal. Hat mich nur gewundert, weil diese Nachricht kam ja nun für mich völlig aus dem Blauen raus. Also das ist sehr überraschend gewesen.
Ja, aber noch was anderes, was für mich total aus dem Blauen rauskam. Und zwar unsere Freunde von, jetzt wieder die Aussprache, Huawei,
wie man es auch nennen mag.
Hatte auf dem P20-Event ihr neues Smartphone.
P20
AirPods vorgestellt.
Ach ja, FreePods oder wie hießen die?
Ja, genau, FreeBuds.
FreeBuds,
Huawei FreeBuds. Im Prinzip eine sehr dreiste AirPod-Kopie.
Ja.
angeblich funktionieren sie sehr gut, was man so gelesen hat in den ersten Berichten. Funktionieren sehr gut, wären sehr komfortabel. Und laut Datenblatt würden sie ja eine Akkulaufzeit bieten, die ungefähr doppelt so lang ist wie die AirPods. Da bin ich mal wirklich auf Testberichte gespannt. Aber die sehen schon, gerade wenn sie im Ohr getragen werden, sind sie halt schon nicht zu unterscheiden im Prinzip auf den ersten Blick von einem AirPod, also was schon sehr dreist ist. Das einzig Schöne ist, die haben sie auch in schwarz gezeigt. Mhm. Und das ist ja so ein Ding, das kriegst du von Apple ja nicht. Ja.
Noch nicht.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass Apple demnächst auch so Space Gray, Space Grau, AirPods zeigen wird. Ja. Und vielleicht dann auch wieder mit einem preislichen Aufpreis, hört sich auch doof an, mit einem Aufpreis.
Was ich mir da wünschen würde, ist eher, dass sie den Preis vielleicht für die schwarze beibehalten würden und die weiße vielleicht ein bisschen senken.
Oder so.
Aber ich denke mal, weder das eine noch das andere.
Also ich komme mit den Weißen, also vom Design her zu euch, dass ich finde jetzt okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt Schwarze.
Ja, es ist ja anscheinend so okay, dass man das auch so kopieren muss.
Ja.
Wo sie am Anfang auch immer gesagt haben, hier mit dem Stummel, der aus dem Ohr guckt und
Ja, die Oral-B-Zahnbürstenaufsätze wurden als Parodie genommen.
Die steckst du hier ins Ohr, so, ja.
Aber wenn man mal schaut, wie viele Leute diese Dinger tragen und mal ein bisschen aufmerksam durch die Gegend geht, dann ist das schon enorm, was da von Akzeptanz im Markt herrscht oder bei den Kunden herrscht, von diesen Stummels, die da aus dem Ohr rausschauen.
Hm? Ja, wobei ich in freier Wildbahn habe ich, glaube ich, bis jetzt nur ein paar Mal gesehen. Ne?
Ja, ich habe schon öfter Leute damit gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Man achtet ja dann auch irgendwie drauf, wenn man selbst so mit AirPods umherläuft. Ne? Das ist halt so.
Ja, vor allem die fallen ja auch auf.
Ja, aber wenn du jetzt mit Kabel im Ohr umherläufst, das fällt ja genauso auf eigentlich. Also
da muss man ja sagen, dass gerade wenn du die Kabel gebunden hast, in Weiß gibt's ja mittlerweile so viele Anbieter.
Ja gut, Apple hat damit angefangen.
Samsung hat doch auch Weiß beigelegt seit Jahren.
Ja, ja.
Oder mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob die immer noch weiß sind oder mittlerweile schwarz. Da ist es nicht ganz so, also man weiß, warum sie weiß sind, aber da kannst du nicht unbedingt von ausgehen, dass es dann auch Apple-Produkte sind, ja. Oder dass da halt ein iPhone dann dranhängt.
Das ist genau wie in den 90er Jahren. Du konntest genau sehen, wer ein Gameboy hat oder wer nicht. Da liefen die alle mit diesen zweifarbigen, also da waren ja diese Ringe blau und rot oder um diese Gameboy-Kopfhörer. Man konnte sofort erkennen, aber der nutzt seine Gameboy-Kopfhörer, um die am Walkman zu betreiben oder Musik vom Walkman. Damals waren es ja wirklich noch Walkmans oder Discman, wie gab es dann ja auch schon mehr oder weniger. Aber da sah man auch, oh, das sind Gameboy-Kopfhörer. Die konnte man auch sofort erkennen an diesen zweifarbigen Ringen, die an den Kopfhörern dran waren. Mhm. Das war das Gleiche. Naja. Aber auch das P20 mit der Notch oben, ne? Ist wieder ein Android-Phone mehr mit einer Notch.
Mit dem P20 habe ich mich jetzt gar nicht so beschäftigt, weil ich fand, wie gesagt, diese, ich habe den Namen schon wieder vergessen, diese FreeBuds,
ja,
in Anführungszeichen interessanter.
Ja, ich habe mich mit dem P20 auch noch nicht so extrem auseinandergesetzt. Also ich habe gelesen, dass es eine wahnsinnig High-End-Kamera drin, ja, haben soll mit drei Linsen auf der Rückseite. Die Linsen sind natürlich auch ähnlich oder sagen wir mal fast genauso angeordnet, auch in der Vertikalen angeordnet wie beim iPhone X. Ja, das, ja, sieht schon sehr ähnlich aus.
Wir hatten ja bei der Präsentation auch wieder einige Bilder gezeigt, wo sie ja auch versucht haben, halt zu zeigen, oder diesen Qualitätsvorteil, den sie mit der Kamera angeblich haben, halt auch zu zeigen. Inwieweit das natürlich stimmt, muss man jetzt die nächsten Tage auch erstmal abwarten, bis die ersten unabhängigen Tests halt vorliegen, Berichte, Erfahrungen gerade mit der Kamera vorliegen. Auch wieder der Alexi Bexi, ja, hatte das ja auch sehr intensiv verfolgt und fand das mit der Kamera auch sehr spannend. Und dem ist anscheinend aufgefallen, dass bei den Demobildern, die Huawei gepostet hat, anscheinend ein bisschen mit der Belichtungszeit getrickst wurde. Ja, dass die Vergleichsbilder, die sie gemacht haben, unterschiedliche Belichtungszeiten zum Beispiel hatten. Und das ist ja auch so eine Sache, immer grenzwertig. Ja. Wenn man da versucht, ja, halt darüber ein bisschen zu tricksen, und die nicht wirklich unter denselben Bedingungen aufgenommen wurden, ja, dann ist das immer so ein Ding. Ja. Klar kannst du auch wieder mit dem Werbeargument und gut aussehen lassen und bla bla, ja, und Veranstaltungen argumentieren, ja, beziehungsweise das aufbringen, aber es ist, hinterlässt meiner Meinung nach immer so ein bisschen Geschmäckle, ja.
Ja, da sollte man vorsichtig sein, wenn man sowas macht, so Manipulation vornimmt.
Ja, das ist toll, Manipulation war, will ich nicht unbedingt sagen oder in den Raum stellen, aber wie gesagt, es ist schon, ja, ein bisschen Geschmack ist da einfach dabei, ja. Ich will da auch keinem groß irgendwie böse Absichten unterstellen. Absicht mit Sicherheit. Aber ob die dann wirklich böse sind, oder, ja.
Naja, da sollte man vorsichtig sein. Obwohl das P20 mir eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern sehr gut gefällt für ein Android-Phone. Ich sag mal so ganz provokativ, ich würde es mir eher zulegen als ein Galaxy S9. Das gefällt mir schon wesentlich besser.
Weiß man schon, wie das preislich positioniert ist?
Das weiß man bestimmt, aber ich weiß es nicht. keine Ahnung, so tiefgreifend habe ich mich da noch nicht mit auseinandergesetzt.
Ja. Aber ansonsten vom Design her, ja.
Ist okay.
Ja, hätte man durchaus einiges mehr falsch machen können, ja.
Ja. Naja.
Genau, aber so viel zu Android-Geräten. Wo ich mir halt schwer tue, ist, wenn sie halt eine Notch machen, ja, wie jetzt zum Beispiel beim P20 ja auch, du hast mehr Bildschirm im Prinzip, ja, aber unten hast du trotzdem noch diesen Samsung Home-Button im Prinzip und auch den, ja, dann halt den verlorenen Bildschirmanteil einfach. Das ist dann, ja. Das verstehe ich halt dann auch wieder nicht, ja.
Ja. Ja, und was mich allgemein ärgert, das ist jetzt nicht nur bei Huawei so, das ist auch bei allen anderen Firmen so im Android-Bereich, dass man sich erst über die Notch lustig macht und jetzt bringen sie am laufenden Band Geräte auf den Markt mit einer Notch.
Ja, das stört mich jetzt weniger, aber wie gesagt, dass dann halt, gerade was die Sache mit dem Home-Button betrifft, muss das denn sein? Ja, warum gehst du da nicht wirklich einen ganzen Schritt und lässt den auch weg? Okay, du hast dann wieder das Problem, Fingerabdrucksensor, welche andere Lösung hast du, wo machst du hin? Klar, das sind halt wieder Sachen, ja, aber das ist eine Sache mit, wie gesagt, mit der Notch und dann unten dann trotzdem den Home-Button. Du hast dann mit den aktuellen Android-Versionen dann ja auch die virtuellen Buttons unten noch am Bildschirm sowieso kleben und dann,
ja. Da hast du recht. Meine Samsung hat ja den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, das haben sie, da ist der ja schon mal aus dem Weg. Also bei Samsung zum Beispiel, da wäre der ja schon mal weg. Naja. Wie auch immer. Android ist eine Baustelle, mit der wir uns ja nicht abgeben müssen.
Was ich auch, ich weiß gar nicht, hatte ich das im Podcast schon mal erwähnt, was ich auch jetzt schon seit Wochen nicht mehr tue, das ist mir jetzt, wie gesagt, auch nur untergekommen, das P20, weil ich mich halt für die, oder weil mir die FreeBuds halt aufgefallen sind. Ja, ansonsten hätte ich nach dem P20 auch gar nicht geguckt. Seit Wochen verfolge ich im Prinzip keine Google bzw. Android News mehr. Ich habe es bei mir auch aus dem RSS-Reader geschmissen. Klar sagt man, sollte man davon ausgehen, dass man sich auch mit den Themen beschäftigt. Doch, ich glaube, ich hatte es im Podcast schon mal erwähnt. Aber was wichtig ist oder was interessant ist, wird mir eh in Twitter irgendwo reingespült. Wie zum Beispiel die FreeBuds. Ja, das ist mir im Twitter-Stream reingespült worden. Da habe ich das gesehen, Link geklickt, ja, gelesen. Da war ein Link zum P20, mal kurz draufgeklickt, ja, geguckt. Aber ansonsten irgendwelche Android- oder Google-Blogs da noch verfolgen. Ich habe es mittlerweile abgestellt.
Ja, es ist auch...
Man sagt zwar immer Tellerrand und so, ja, aber den Tellerrand habe ich dann über Twitter.
Ja, es ist auch schwierig. Ich habe es ja auch probiert, konsequent mal mit einem Daily Second Driver umherzulaufen. das hat ein paar Wochen funktioniert, aber du fällst dann natürlich auch immer wieder in alte Verhaltensmaßnahmen zurück und jeder, der sagt, er ist in der Welt genauso gut zu Hause wie in der iPhone-Welt oder umgekehrt, oder jeder Android-Nutzer, der sagt, er ist in der Apple-Welt genauso gut zu Hause, der macht sich nach meiner Meinung auch was vor, weil du kannst nur ein Gerät wirklich konsequent als dein persönliches Device durchgehend benutzen und das nicht auf beiden Geräten gleich handhaben. Das geht ganz einfach nicht. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Wenn das jemand wirklich zu 100% kann, dann Hut ab. Aber wenn er vielleicht ganz ehrlich zu sich selbst ist, macht er sich da was vor. Ist meine Meinung.
Ja, aber ich muss ja auch sagen, ich habe ja lange, lange Zeit Android auch exklusiv genutzt. Also gar nicht zwei Geräte, sondern wirklich exklusiv genutzt. Und bin ja dann für mich dann doch zum Schluss gekommen, dass das iPhone bzw. iOS mir wesentlich besser liegt als Android. Habe dann den Schnitt gemacht und wie gesagt vor ein paar Wochen dann auch den Schnitt, dass ich da aktiv auch das Ganze nicht mehr so verfolge.
Ja. Ja. Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. So ist das.
Genau.
Und man hat ja nun gewisse Interessen in Gebiete, wo man sich für interessiert. Und da gibt es so viele technische Baustellen, die ich habe, für die ich mich interessiere. Da kann ich jetzt nicht noch die Android-Baustelle aufmachen. Ne?
Ja, ist halt wie so. Gesagt, die ganz interessanten Sachen, die kommen entweder bei Twitter hoch, ja, die kommen bei uns im Gespräch hoch. Da kann man sich mal noch mal was angucken, aber dass man das oder dass ich das jetzt aktiv verfolgen muss und da irgendwie am Puls der Zeit sein muss, nee.
Ja.
Das hat sich für mich erledigt, ja.
Sehe ich ähnlich. Gut. Ja, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann können wir doch zu den Gadgets übergehen. Ja, heute habe ich mal wieder zwei Stück an Bord. Das eine ist komplett analog und das andere ist digital. Jo. Bei mir wurde es Zeit für einen neuen Geldbeutel, Geldbörse, Portemonnaie, ja. Wie man es auch nennen mag.
Ich hab's gesehen, ja.
Ja, und das Problem bei mir ist folgendes. Alle reden davon, ja, keine Münzen, kein Hartgeld mehr, man sollte nur noch Schein oder Bargeld los, befreit euch von den Münzen, das ist ja sehr, sehr genau. Schön. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit einem 5-Euro-Schein bezahlt, bekommt man, und es nicht 5 Euro kostet, bekommt man Hartgeld zurück. Ist nun mal so. Und wohin denn damit? Und wohin damit, wenn man trotzdem ein sehr kleines und kompaktes und ein Slim Wallet, wie es so schön heißt, haben möchte. Slim Wallet benutzen ja nun viele Produzenten von Portemonnaies, den Ausdruck. Dann hat man da sein Slim Wallet in den meisten Fällen, wie gesagt, oder die Fälle, die ich kenne, zu 99% ohne Münzfach. Und ich habe mich ganz lange umgeschaut, ob es nicht irgendwo ein Slim Wallet gibt, wo man auch ein Münzfach reinbekommt und es wirklich noch slim ist. Und da bin ich auf eine neue Marke gestoßen, wo ich erst ein bisschen skeptisch war, weil es halt ein ganz neuer Brand ist, die sich dann nennt Valini. Finde ich eine gute Mischung aus Wallet und Klein und Lini und so. Das ist eine schicke Wortkomposition. Und die haben
da kommt das her, okay.
Ja. Ja, die haben eine Wallet-Serie rausgebracht, wo man ein sehr kompaktes Wallet hat, trotzdem auf der Rückseite noch ein Hartgeldfach hat für das Wechselgeld, was man bekommt. Und das war für mich halt ausschlaggebend, sich das Ganze mal genau anzugucken. Und man bekommt 8 Karten rein, man hat ein Geldscheinfach, man kann die Geldscheine so unterbringen, dass man sie auch nicht noch falten muss. Bei vielen Slim Wallets muss man die Geldscheine noch falten und knicken, damit man die reingesteckt bekommt, hier halt nicht. Und in einem beladenen Zustand ist das Ding 0,4 Zentimeter dünn oder dick, wie man es auch sagen möchte, ausdrücken möchte. Natürlich, wenn ich bis zum Erbrechen das Münzfach mit Münzen vollstecke, ist es natürlich ein bisschen dicker als 0,4 Zentimeter, muss man fairerweise dazu sagen. Aber ich mache es halt immer so, dass ich dann, wenn es eine gewisse Anzahl an Münzen sind, die dann auch zu Hause in die Spardose schmeiße und nur so ein bisschen an Münzen drin habe. Für mich ist das auch wirklich nur so ein Zwischenlager, wenn ich das Wechselgeld mal zurückbekomme, dass ich es halt da reinschmeißen kann und zu Hause entleere ich das Ding dann in der klassischen Spardose. Die Qualität, um jetzt mal einen Vergleich anzuführen von dem Slim Wallet. Wir haben ja auch in der Vergangenheit sehr oft schon über German Made gesprochen. Die ist auf dem gleichen Level wie German Made, also sehr hochwertig verarbeitet. Gibt es in den verschiedensten Farben. Ich habe mich in dem Fall für die Farbe, jetzt fällt mir die Farbe nicht ein, jedenfalls braun. Es ist braun mit einer orangen abgesetzten Naht.
Umbra, kann das sein?
Umbra, genau, Umbra, Mensch.
Genau, als ich nämlich Instagram-Post war es, glaube ich, gell?
Ja, da war das erste Bild blau.
Instagram habe ich nämlich mich mal auf die Seite durchgeklickt und habe da mal geguckt, was sie da haben. Und da ist, glaube ich, dieses braun-oranges Umbra.
Genau, das gefällt mir am besten, weil das Ding hat dann, kriegt dann auch nach einer Zeit so ein bisschen den Used-Look. Das ist auch kein glattes Leder, das Umbra in dem Fall. Das ist ein etwas offenporiges Leder. Ich kann es jetzt schwer beschreiben. Aber das hat dann so einen gewissen Used-Look nach einer Zeit und ist auch sehr schön soft. Und das Abgesetzte mit dieser orangen Ziernaht, das ist halt sehr, sehr schick, finde ich persönlich. Und der Preis ist auch sehr angenehm. Die Dinger werden in Handarbeit gefertigt. Liegt bei 58 Euro, ist für ein vernünftiges Slim Wallet, denke ich, vollkommen in Ordnung. Und wer jetzt das Ding auch haben möchte und noch ein bisschen Geld sparen möchte, der geht am besten auf die Seite und gibt den Gutscheincode an der Kasse ein, Ostern 2018, und da gibt es 20% in dem Fall. Das lohnt sich dann schon mal. Jo. Das war das Slim Wallet von Valini. Und jetzt kommen wir zum digitalen Gadget. Ja, digital. Der digitale, nicht? Das ist dann aus dem Hause Belkin, war ja heute schon mal Gesprächsstoff bei uns. Okay. Ja. Und es ist eine Powerbank mit zwei Querschnittskompetenzen, hätte ich bald gesagt. Gleichzeitig kann man mit dieser Powerbank, die sich da nennt Belkin, Wallet, Charger, ist ja kein W, ist ja ein V am Anfang. Die Namensgebung, die hätte ich auch anders gewählt anstelle von, naja, okay, da sage ich jetzt nicht so. Jedenfalls ist es eine kombinierte Powerbank mit 6700 mAh, indem ich direkt eine Apple Watch laden kann, aller Generationen. Also direkt habe ich oben die Auflademöglichkeit, also so ein Aufladepuck sozusagen. Da kann man dann direkt die Apple Watch drauflegen. Und man kann aber auch noch via USB-Kabel andere USB-Geräte anschließen zum Aufladen. Mein Test hat ergeben, dass ich die Apple Watch 8-mal aufladen kann, wenn die Powerbank vollgeladen ist, und ein iPhone X kriege ich ungefähr 3-mal voll. Das sind so die Testwerte. Wie gesagt, das Ding ist nicht, hat keine Riesenkapazität, hat halt in Anführungsstrichen nur 6700 mAh, aber in erster Linie sollte man wohl auch davon ausgehen, dass es an Kunden gerichtet ist, die ihre Apple Watch unterwegs aufladen wollen. Das andere ist halt nur noch eine zusätzliche Option. Aber ich denke, wer primär denn noch andere Geräte aufladen möchte, der sollte sich auch nach einer größeren Powerbank umsehen, ist meine Meinung. Verarbeitungsqualität Belkin-mäßig sehr hochwertig. haben wir schon vorhin drüber gesprochen, ist ein Aluminiumkorpus. Das Kopfende, was in Schwarz abgesetzt ist, ist aus Kunststoff, da wo auch die Anschlüsse sitzen. Und das Ding ist MFI-zertifiziert, das ist auch vielleicht noch sehr wichtig zu erwähnen. Und man hat noch intern einen Chip verbaut, der dann dementsprechend automatisch erkennt, welche Spannungen abgegeben werden müssen und welcher Ladebereich angesprochen wird, ob ich da jetzt die Watch drauf liegen habe oder ob ich jetzt den USB-Port angeschlossen habe und liefert dann die vernünftigen Spannungen oder gibt dann die vernünftigen Spannungen ab. Gleichzeitig ist der Chip noch dafür da, das Gerät zu überwachen und zu steuern, falls es irgendwelche Überhitzungen geben sollte, etc. pp. Also wir haben da schon intelligentes Lademanagement on board. Das sollte man vielleicht auch noch beachten. Die Ladeintelligenz, die dort verbaut ist, gegenüber jetzt zum Beispiel, es gibt auch ganz günstige, auf Amazon ganz günstige Apple Powerbanks. Da rate ich aber von ab. Die sind meistens nicht MFI-zertifiziert und drittens haben die auch nicht dieses Lademanagement verbaut. Gerade bei Powerbanks sollte man etwas vorsichtiger sein. Ja, preislich gesehen kann man derzeit auf Amazon Schnäppchen machen, liegt es bei 85 Euro. Aufgrund dessen, dass man jetzt nicht nur die Apple Watch aufladen kann, sondern auch einen Zusatzport hat, dass die Verarbeitungsqualität hochwertig ist, geht der Preis so gerade so in Ordnung, würde ich sagen. Viel was teurer dürfte es auch nicht sein. Aber sonst, ansonsten absolute Kaufempfehlung. Jo. Das war's.
Ja, überlegt, was das Apple Watch Ladegerät alleine kostet. Ja,
und das, du hast halt nur das Ladekabel und hast keine Powerbank in dem Fall. Natürlich kannst du denn das Ladekabel an eine Powerbank anschließen. Aber es ist halt eleganter, wenn das im Gehäuse untergebracht ist und es einfach nur drauflegst und fertig.
Ich extra noch mal, ja. Hm. Ja. Ein integriertes Lightning-Kabel wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen, ja. Fürs iPhone. Aber dann den Port hast du ja, oder hättest du sowieso dran machen müssen, um es nur mit anderen Geräten nutzen zu können. Also passt schon.
So ein ausklappbarer Ladedongle, Lightning-Dongle wäre ganz interessant gewesen. Ja, das stimmt. Aber okay, ja, vielleicht aber kommt es bei der Generation 2. Ja. Es muss ja noch Luft nach oben sein.
Zum Beispiel, ja. Mal gucken, was demnächst von Belkin dann kommt.
Vielleicht heißt es dann auch nur noch Foxconn bei Belkin oder Belkin bei Foxconn. Kann ja auch sein. Was ich zwar nicht glaube, ich glaube, die werden den Namen so bestehen lassen. Ja. Weil das wäre auch nicht gut, wenn sie da jetzt das Ding einstampfen würden, nach meiner Meinung. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es doch für heute.
Ja, wir sind durch. Oder ich bin durch.
Durch sind wir beide schon. Sowas.
Ja, genau. Ja. Ich wollte dich jetzt nicht mehr einschließen, aber wenn du das selbst sagst. Hallo? Weg war er. Tschüss.
Das war der Apfelklatsch. Shownotes zum aktuellen Podcast findet ihr immer auf apfelklatsch.de. Weitere Episoden des Apfelklatsch-Podcasts findet ihr immer in iTunes. Oder folgt uns auf Twitter, twitter.com/apfelklatsch. Ihr könnt natürlich auch Fan werden auf Facebook unter facebook.com/apfelklatsch. Bis demnächst. Ciao.